ich wollte eigentlich die Idee verkaufen und Förster bleiben. Nur das, es war einfach, diese Idee war eigentlich nichts wert oder es hat keinen Käufer gefunden.
Willkommen zurück bei die SWZ trifft. Diesmal sprechen wir mit Herbert Niederfrieniger, dem Gründer und Geschäftsführer von Holcius. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der SWZ. Hallo Herr Niederfrieniger und vielen Dank fürs Dabeisein.
Grüß Gott.
Herbert Niederfrieniger, aufgewachsen auf einem Bergbauernhof am Finchger Sonnenberg, erlernte ursprünglich den Tischlerberuf, wurde letztendlich aber Förster. Und als er für seine Familie ein besonderes Haus bauen wollte, wurde er plötzlich zum Start-Upper. Durch diese Geschichte lassen wir ihn gleich selbst erzählen. Jedenfalls gründete er vor 20 Jahren, damals war er Anfang 30 Jahre alt, ein Holzbauunternehmen, das heute rund 60 Mitarbeitende hat. Ja, Herr Niederfrieniger, erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrem Werdegang. Meine Einleitung hat gezeigt, dass Sie schon immer mit Holz zu tun hatten und Sie haben mir auch einmal gesagt, dass Nachhaltigkeit schon von Ihrer Kindheit auf Sie stark begleitet hat. Inwiefern denn?
Ja, ich bin, wie schon eingangs gesagt, bin ich auf dem Bergbauernhof in der Nase aufgewachsen und konnte da, gerade mit meinem Vater, bin ich sehr, sehr oft im Wald unterwegs gewesen und konnte da die Natur kennen und lieben lernen. Und die Natur meine ich alles, was dazugehört, inklusive also Wald, Wildtiere und so weiter.
Sie wollten dann ursprünglich Forstwirtschaft studieren, habe ich gelesen, entschieden sich dann aber für die Tischlerlehre. Warum denn?
Also es war so, dass ich irgendwo bei der Mittelschule einfach dann entschieden habe, einen praktischen Beruf zu wählen. Irgendwo vielleicht auch in der Pubertät irgendwo mal vom Lernen genug hatte. Und so habe ich mich für eine praktische Tischlerlehre entschieden. Und bin dann nach der Tischlerlehre, habe ich dann die Holztechnikerschule besucht und wurde schlussendlich dann schon auch Förster, was ich dann als Junge dann damals schon für mich als Beruf vorgesehen hatte.
War das Tischler-Dasein nichts für Sie? Wollten Sie raus in die Natur?
Ja, genau. Es war einfach so, dass für mich die Natur ein wesentlicher Faktor meines Lebens ist und ich habe halt den Försterberuf als diesen idealen Beruf für mich gesehen und habe ihn dann diese Gelegenheit dann ergriffen.
Der Weg ins Unternehmertum ging dann von der Lösung eines privaten Problems aus. Sie wollten für Ihre Familie ein Haus bauen, das rein aus Holz ist, ohne große Chemikalien. Und das gab es nicht am Markt. Was ist da an Ihnen vorgegangen?
Ja, wenn ich zurückdenke, das war vor circa 20 Jahren. Als überzeugter Förster, als Holzmensch, wollte ich für meine junge oder werdende Familie ein wohngesundes, ein baubiologisches Haus bauen. Diese großen Ansprüche, die eben die Natur und den Mensch einfach zusammenbringt, das hatte ich damals schon. Und nachdem ich eben nichts auf dem Markt gefunden habe, was für mich in Frage gekommen ist, habe ich mir dann selbst Überlegungen gemacht, wie das funktionieren könnte, wie man eben Bohlen zu großflächigen Plattenelementen, also Leim und Metall, frei zusammenführen kann. Und sozusagen ist dann über Nacht die Idee entstanden, wie diese Holzverbindung, also diese Schwalbenschwanzverbindung, sozusagen, wie man diese Bauteile dann realisieren kann. Und für mich war es einfach auch ganz wichtig, dass das Holz einfach auch nach den Bedürfnissen gesehen wird. Also welche Eigenschaften hat das Holz? Und ich sage immer, diese Bedürfnisse des Holzes, es schwindet und quillt. Und dieses System respektiert einfach diese Eigenschaften des Holzes. So ist ein Produkt entstanden, das eben entlang der Wertschöpfungskette eben gänzlich im Kreislauf der Natur bleiben kann, weil wir einfach keine synthetisch-chemische Substanzen hinzufügen und deswegen wirklich entlang der Wertschöpfungskette immer ja, beim Holz sind und eben dann die Rückführbarkeit auch wiederum gegeben ist. Das ist eine große Freude für mich heute, dass uns das wirklich auch gelungen ist.
Egal ob am Strand mit einem guten Buch oder zu Hause auf der Couch einen Kunstkatalog durchblättern. Print bedeutet Auszeit. Im Sommer und im Winter. Longo. Für alle, die lieber Seiten umblättern als Tabs. Print ist cool und Longo weiß das schon seit 1957.
Sie haben gesagt, die Idee ist Ihnen über Nacht gekommen. Wie lange hat es denn gedauert von dieser Idee bis zu einer Lösung, mit der Sie dann auch zufrieden waren, wo Sie dachten, daraus kann etwas werden?
Ja, die Idee war sehr schnell, also wie gesagt über Nacht. Und ich habe das am nächsten Morgen mit einem Holztechniker-Kollegen, mit dem Stricker Armin, geteilt. Und eigentlich ist die Idee heute noch Bestand unserer Verbindungstechnik. Da hat sich nichts Großes geändert.
Es handelt sich um eine Holz-Holz-Verbindung. Können Sie das kurz erklären? Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
Ja, die Holz-Holz-Verbindung, das ist eine, also im Speziellen bei der Wand, ist das eine Schwalbenschwanz-Verbindung. Das ist eine uralte Technik, die wir bei Stühlen, bei Tischen, im Tischlerhandwerk schon aus der Historie her kennen. Bei der Decke ist es eine Schraube aus Buchenholz, eine Schraube beispielsweise, wie man bei Spinnrädern oder auch bei uralten Schraubzwingen also antrifft. Und genau diese Techniken haben wir einfach aufgegriffen. Diese Techniken mit den neuen modernen Maschinen sozusagen wiederbelebt.
Mhm. Sie haben dann auch ein Patent angemeldet. Wie ging es denn von der Idee weiter in die Umsetzung, auch in die unternehmerische?
Ja, also wir haben praktisch Patent angemeldet, wir haben dann auch eine Firma gegründet, ein Unternehmen gegründet zusammen und dann haben wir einfach kleine Bauteilversuche gemacht, von Hand, keine Maschine da, also wirklich von Hand. Praktisch bei meiner Schwiegermama damals in der Garage habe ich sozusagen das erste Wandelement gefertigt und ja, und so eigentlich die ersten Prüfungen gemacht. Meine erste Angst war, dass das Element zu viel praktisch knackst. Das war eben nicht der Fall, weil einfach keine Spannungen im System entstehen, weil eben alles arbeiten kann. Mhm. Ich habe dieses Element dann im Schlafzimmer hineingestellt und sozusagen konnte ich diese erste Prüfung mit Bravour eigentlich dann meistern.
Aha. Die Firmengründung, die Sie nannten, war im Jahr 2005. Sie hatten kurz zuvor die Leitung der Forststation in Brat übernommen und beides ging eben nicht. Startupper und Führungskraft beim Forstdienst. Welche Gedanken gingen Ihnen damals durch den Kopf, wie es dann weitergehen könnte?
Ja, ich habe geglaubt, am Anfang, das geht schon nebeneinander. Und also eine Firma zu gründen und auch ein Produkt zu entwickeln, das geht nebenher. Das war eben nicht so. Ich glaube, es brauchte wirklich die gesamte Energie, die man da reinstecken muss, damit man weiterkommt. Und schlussendlich kam es dann 2006 dazu, dass ich dann auch gesagt habe, ja, jetzt entweder das eine oder das andere. Und ich wollte eigentlich praktisch die Idee verkaufen und Förster bleiben. Mhm. Es war einfach, diese Idee war eigentlich nichts wert oder es hat keinen Käufer gefunden. Und so sind wir dann schon auch in Südtirol geblieben mit der Suche eines Partners oder eines Käufers. So kamen wir auch zur Rumer-Gruppe und diese hat dann wirklich dann gesagt, okay, die Idee ist interessant, aber die Köpfe müssen dabei bleiben. Und so kam es dann auch relativ schnell zur Entscheidung, dass ich diesen Försterberuf also aufgebe. Und somit habe ich dann mich mit Rumer zusammen ins Unternehmertum gestürzt, wenn ich so sagen darf. Eine treibende Kraft war damals, oder die treibende Vision war damals, als ich im Finchgau eben einen Holzbaubetrieb aufbauen kann. Und das ist mir zusammen eben dann auch mit Rumer, wie man sieht, jetzt auch gelungen.
Mhm. Hätte es Rubner dann gar nicht gebraucht oder war es die Finanzkraft, die auch nötig war, um das Unternehmen irgendwo in die Welt gebären zu können?
Also ein Unternehmen, ein Holzbauunternehmen, das eben eine große Investition voraussetzt. Ich glaube, ein Unternehmen zu gründen und diese Größe, wie wir sie heute haben, innerhalb ein paar Jahren oder innerhalb dieser 15 Jahren jetzt zu erreichen, das wäre aus eigener Kraft in dieser Geschwindigkeit nicht möglich gewesen. Und auch, ich kann heute sagen, dass wir auch sehr viel Know-how von der Unternehmensführung auch her von Rumer auch mitnehmen können.
Mhm. Wie war es für Sie, der Umstieg von der Praxisarbeit in der Natur hin zur Unternehmensführung? War das schwierig für Sie, in dieses Umdenken, dieser ganz neue Ansatz, dieser unternehmerische?
Ja, also auch in der Forststation oder in der Leitung der Forststation war ich ja auch schon relativ viel auch im Büro. Man möchte meinen, als Förster ist man immer im Wald unterwegs. Das ist eben nicht immer so. Und ich war damals schon relativ, wie gesagt, viel im Büro. Und diese Umstellung war für mich nicht allzu groß, weil ich einfach auch bei der Forstbehörde mit Leidenschaft dabei war und auch sehr viel Zeit und Energie investiert habe.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass der zündende Funke für das große Wachstum des Unternehmens die Arbeit an einer Markenstrategie war. Können Sie das kurz erklären, was da den Ausschlag gegeben hat?
Ja, in diesem Fall war es so, dass wir ein Markenproblem hatten. Wir haben damals ja Solinio geheißen und hatten eine Markenklage und haben dann uns praktisch dazu entschieden, diese Marke aufzugeben und uns mit eigentlich nicht zu streiten, sondern einfach, wir wollten die Energie investieren, um zu sehen, wer wir sind, wohin wir wollen und was unsere Kunden von uns wollten. Und das war eigentlich damals so, dass es ein großes Problem darstellte, diese Marke aufzugeben. Aber schlussendlich war es der Anlass, dass wir uns mit uns beschäftigt haben und dadurch Klarheit gefunden haben auf der Markenebene. Und deswegen waren wir eigentlich nach einem halben Jahr geschätzt so, auch schon wieder so weit mit der neuen Marke Holcius, wie wir es damals mit Solinio waren.
Das heißt, ein Ansatz, den Sie auch weiterempfehlen würden anderen Unternehmen, sich mal intensiv mit der eigenen Marke, mit der Identität zu beschäftigen?
Ja, Marke auf alle Fälle, würde ich sagen, mit dem Produkt, mit dem, wer sind wir, wohin wollen wir, was will der Kunde? Das sind einfach zentrale Faktoren, Fragen, die sich ein jeder Unternehmer eigentlich stellen sollte.
Was war da dann der Grund? Also warum ist dadurch das große Wachstum dann entstanden? Was war Ihr ausschlaggebend?
Ja, also generell haben wir verstanden, was die Kunden von uns wollen und dementsprechend kann man dann das richtige Wertangebot legen und dementsprechend dann auch die Erfolge dann feiern, wenn man so will.
Wie haben Sie denn dann den Übergang von diesem kleinen Tüftlerunternehmen, nennen wir es mal so, zu einem strukturierten Unternehmen bewältigt?
Ja, also wir waren wirklich viele Jahre lang wirklich ein Pionierunternehmen, das logischerweise zentriert auf den Pionier ist. Das ist auch, für mich war das auch, oder ist teilweise auch immer noch nicht ganz einfach auch loszulassen. Ich musste an mir selbst auch arbeiten. Hier kommt genau dann auch das Know-how der Rumo-Gruppe im Spiel und wir können da wirklich sehen, wie man ein größeres Unternehmen leitet, wie ein größeres Unternehmen aufgebaut ist und wie eben wir haben auch in den letzten drei Jahren richtig an uns gearbeitet, dass wir dieses Pionierunternehmen in eine funktionale Organisation umarbeiten können und das war schon eine Knochenarbeit. Hier sieht man am Standort hier in Eyers, in der Holcius Heimstadt, sieht man eben nach außen hin, was wir geschaffen haben, aber dieses Arbeiten an uns selbst vom Pionierunternehmen zur funktionalen Organisation, das ist nicht minder mächtig, würde ich sagen.
Wie sind Sie vorgegangen?
Also wir haben hier ganz einfach eine externe Beratung gehabt und einen tollen Menschen, der uns hier wirklich begleitet hat. Und prinzipiell haben wir da einfach die ganzen Prozesse und die ganzen Abläufe, die Funktionen, alles definiert. Und eigentlich haben wir das Projekt damals dann abgeschlossen mit der ISO-Zertifizierung.
Also ohne externe Hilfe wäre es schwierig wahrscheinlich. Man ist auf seine eigene Arbeit konzentriert und es fehlt oft der Blick von außen, nehme ich an.
Ja, ich hätte als Handwerker hätte ich nicht das Know-how gehabt oder niemand bei uns hier im Unternehmen hätte das Know-how gehabt, um diesen Weg zu gehen, weil wir einfach handwerklich die Sichtweise einer handwerklichen Struktur haben. Und das kam dann halt, ich glaube, das kam von außen.
Wie steht Holzius heute da, nach 20 Jahren seit dieser Firmengründung, die damals noch anders hieß, aber ja, Holzius im Wesentlichen gibt es jetzt seit 20 Jahren?
Wie schon gesagt, wir sind relativ rasch gewachsen. Wir haben uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wir haben jede Herausforderung angenommen und sind sozusagen auch an jedem Projekt gewachsen. Die Herausforderungen waren genug da und hier fällt mir ein Sprichwort ein: Nütze die Steine, die dir das Leben in den Weg legt, um dein Fundament zu stärken. Und was ich sagen kann, dieser Zeit der Entwicklung, es lagen genügend Steine im Weg und deswegen hat es ein großes Fundament gegeben.
Wie hat sich denn der Umsatz entwickelt von Holzius?
Ja, wie gesagt, wir sind bei null gestartet damals und sind heute bei gut 10 Millionen Euro. Und prinzipiell gibt es immer wieder Jahre, wo es die Entwicklung rasch geht und dann wieder Jahre, wo man wieder auch konsolidieren muss.
Ich habe gesehen, dass in den Jahren 22 und 23 ein leichter Verlust in der Bilanz stand. Für 24 weiß ich nicht. Wie kam es dazu? Hat dieser große Boom etwas nachgelassen der vorherigen Jahre?
Es ist einfach so, dass hier gerade die Investition und die Energie, die in die Investition fließt, ganz einfach ihre Auswirkungen zeigt. Und jetzt, glaube ich, sind wir hier angekommen und werden dann in der nächsten Zeit auch wieder also positive Ergebnisse erzielen.
Das heißt, die Basis für das weitere Wachstum ist sozusagen gelegt.
Genau, eigentlich kann man das so sehen, dass das die Basis für diese Investition, die wir jetzt gemacht haben, wirklich die Basis ist für weiteres Wachstum, für die weitere Entwicklung des Unternehmens.
Der Holzbau ist ja ein riesiges Gegenwartsthema und vor allem auch Zukunftsthema. Wenn man die Klimawende schaffen will, wird der Holzbau aber in der Praxis noch nicht so stark angenommen, wie er es eigentlich müsste, um diese Klimawende zu schaffen.
Ja, also es ist schon der Holzbau praktisch in aller Munde momentan. Ich bin einfach der Meinung, dass hier schon auch noch ordentlich Luft nach oben ist. Gerade wenn ich in Südtirol an öffentliche Gebäude denke, dann könnte man sicherlich auch noch einiges mehr realisieren. Und vor allem hier in diesem Sinne, wenn man das Holz so bearbeitet, wie wir es machen, etwas Gutes für die Natur und nebenbei etwas Gutes für den Menschen zu tun.
In welchen Ländern sind Sie tätig als Holzius? Wo haben Sie die stärkste Nachfrage auch? Wo ist vielleicht dieser Holzbau schon weiter fortgeschritten als bei uns?
Also wir sind hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern unterwegs, also Südtirol möchte ich an erster Stelle nennen, Österreich, auch Süddeutschland. Gerade in Süddeutschland haben wir einen sehr, sehr starken, sehr guten Markt, der letzthin auch ein bisschen schwächelt. Und da hier auch ein bisschen die Nachfrage eingebrochen ist. Aber prinzipiell ist hier der Holzbau gerade in Deutschland, im Süddeutschland, eigentlich weiter etabliert, als wie es in Südtirol hier ist.
Wo sehen Sie das Unternehmen in 5, 10 Jahren?
Also wir arbeiten derzeit stark auch an einer breiteren Aufstellung. Wir bearbeiten auch ganz stark jetzt den Schweizer Markt oder den oberitalienischen Markt. Dort sind wir eben jetzt strategisch eingetreten in diese Märkte und wir werden hier mit Sicherheit auch dann ähnliche Ergebnisse erzielen, wie wir sie in Süddeutschland, sprich Bayern, Baden-Württemberg erzielt haben.
Sie sind ja stark im Finchgau verwurzelt, als Person, als Unternehmen auch. Und Ihnen war es auch wichtig, dass Holzius damals nach der Übernahme durch Rubner eben im Finchgau bleibt und hier wachsen kann. Allerdings hat es der Finchgau ja wirtschaftlich ziemlich schwer. Warum ist er als Bezirk vergleichsweise so schwach, wenn man zum Beispiel ins Bustertal blickt, die andere Seite des Landes?
Ja, ich glaube nicht, dass der Finchgau ein weniger guter Unternehmer ist, das glaube ich nicht. Ich glaube hier, dass ganz einfach hier der Faktor Schweiz eine große Rolle spielt, weil einfach auch Fachkräfte leicht abwandern in die Schweiz, also dort arbeiten gehen. Und das war vielleicht auch für mich schon auch gerade bei der Standortwahl, was nochmal auch eine Frage, gehen auch nicht wir in die Schweiz, um dort praktisch die Holzius Heimstatt zu bauen. Wir haben das geprüft, Und aus rein wirtschaftlichen Überlegungen hätten wir das tun müssen.
Warum?
Beispielsweise war damals der Schluss eine Baugrund, hat damals, ich habe da selbst die Gespräche geführt mit dem Bürgermeister in Münster, den erschlossenen Baugrund, den hätten wir um 66 Schweizer Franken pro Quadratmeter erwerben können. Und hier muss man mindestens das Doppelte rechnen. Mhm. Und zudem wäre es auch so, dass praktisch 10 Jahre lang keine Unternehmenssteuer in der Schweiz als Bonus für die Ansiedlung zu zahlen gewesen wäre. Aber meine Vision, eben im Finchgau ein Holzbauunternehmen aufzubauen, war wirklich mir so wichtig. Und ich bin sehr froh, dass auch Rumer diese Überlegung also mitgetragen hat.
Die Fachkräftesuche wäre in der Schweiz wahrscheinlich auch einfacher gewesen, nehme ich an.
Ja, mit Sicherheit wäre das eine gute Möglichkeit. Ich glaube, man könnte sich hier im Finchgau die besten Leute aussuchen und in die Schweiz damit locken. Aber ich habe mir einfach auch dann gedacht, oder wir haben uns das als Unternehmer gedacht, ja, was wird dann auch mit dem Finchgau, wenn das jeder so denkt? Mhm. Und hier ist schon sehr viel Ideologie mit verbunden auch.
Mhm. Es ist effektiv so, dass viele Finchger von Schweizer Unternehmen abgeworben werden. Wie gehen Sie damit um? Wie sehen Sie das?
Ja, generell ist es einfach so, dass hier gerade schon auch der höhere Lohn, ich würde sagen, einfach das höhere Netto vom Brutto ausschlaggebend ist, weil in der Schweiz einfach die Lohnsteuern wesentlich geringer sind. Also wir, glaube ich, müssen dementsprechend oder treten den Mitarbeitern dementsprechend auch mit Werten gegenüber, bieten eine sinnerfüllte Arbeit und können dazu sagen, auch dann wirklich die Belegschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten.
Wie haben Sie sich Führungsqualitäten angeeignet, wo Sie ja von heute auf morgen irgendwo ins Unternehmertum eingestiegen sind, auch wenn Sie durchaus Führungskraft schon waren beim Forstdienst?
Ja, wenn ich zurückdenke, ich war damals als Tischler, habe ich praktisch in einem Holzbauunternehmen, in einem Treppenbauunternehmen die Produktionsleitung mit 22 Jahren übernommen und führe sozusagen Mitarbeiter, seit ich 22 Jahre alt bin. Ich habe das nirgends studiert, ich habe es in der Praxis ganz einfach erlernt. Und bei der Firma Holzius, ja, da sind eigentlich sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auch mitgewachsen mit dem Unternehmen und haben sich sozusagen vom Handwerker eigentlich zur Führungskraft auch entwickelt. Und das war auch ist einfach schön zu sehen, dass viele Mitarbeiter, die von Anfang an dabei geblieben sind, sich weiterentwickeln durften und heute Führungspositionen innehaben.
Wie würden Sie sich dann als Chef beschreiben?
Ich glaube, ich beschreibe mich so, dass ich Teil der Belegschaft bin. Also ich fühle mich auch als Mitarbeiter und bin mir nicht zu schade, auch irgendwelche Arbeiten zu machen, die gut und gerne auch abgegeben werden können. Vielleicht bin ich als Chef auch manchmal zu operativ tätig, weil ich ganz einfach im Tun bin.
Ist das nicht gut auch irgendwie, wenn man Inputs direkt in der Praxis den Mitarbeitern geben kann?
Er hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Mhm. Ich glaube, generell ist es so, dass dass man manchmal auch die Probleme an sich reißt. Und das ist, glaube ich, eines der größten Themen, die ich an mir arbeiten muss, dass ich nicht die Probleme selbst annehme, sondern die Führungskräfte in diesem Falle diese Themen lösen lasse, damit sie sich auch weiterentwickeln können.
Sie haben den ganzen Weg genommen vom Tüftler hin zum Start-Upper, zum Unternehmer. Was würden Sie denn jungen Menschen mit unternehmerischem Potenzial raten?
Ja, also es hängt logischerweise von Art der Idee, des Geschäftsmodells ab. Aber generell würde ich sagen, so wie es bei uns auch war, in Kooperationen zu denken, die Bereitschaft zum Teilen. Nicht? Ich habe damals ja schon mit einem Holztechniker-Kollegen dieses Startup gegründet und dann nochmal geteilt, wenn es dann ins Operative gegangen ist. Das war bei mir jetzt wirklich auch notwendig, um überhaupt weiterzukommen. Wichtig würde ich auch noch sagen, dass man sich die richtigen Partner mit ins Boot holt Und hier sind wirklich die Werte extrem wichtig. Die Werte müssen passen. Ja, mit Ruma beispielsweise bei uns habe ich einen, nicht nur einen Partner gefunden, sondern ich würde auch sagen, auch Freunde gefunden. So sind wir, so arbeiten wir heute zusammen. Und ich würde auch empfehlen, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren und an sich zu glauben. Das ist wirklich ein wesentlicher Faktor. Wenn man in sich glaubt und dann kann man die Energie oder an das Produkt glaubt, an das Unternehmen glaubt, dann, wenn es auch Schwierigkeiten gibt, ist die richtige Energie da. Und in dem Fall ist es so, dass dann damit die Lösungen auch gefunden werden und die Herausforderungen gemeistert werden können.
Mhm. Ihre Freizeit verbringen Sie höchstwahrscheinlich viel in der Natur, nehme ich an, oder?
Ja, ich bin schon viel in der Natur unterwegs. Ich gehe auf die Jagd, soweit es die Zeit erlaubt. Aber ich arbeite auch sehr gerne im eigenen Garten. Hier ist für mich auch die Berührung mit der Erde wesentlich und eine tolle Erfahrung oder bringt mir eigentlich sehr viel. Mir ist aber auch die Familie, die eigene Familie sehr wichtig. Ich habe 3 Kinder und wenn es auch nicht immer leicht ist, für sie da zu sein, wenn man so einen Werdegang macht, wie ich es gemacht habe, so ist mir die Familie wirklich wichtig und verbringe auch da viel Zeit. Dann, jetzt bin ich mittlerweile über 50 und habe mir auch gedacht, jetzt muss ich was tun, um mich fit zu halten, und mache jetzt seit 3 Jahren Kampfsport, Jose Kambudo, was für mich, für meinen Körper einfach extrem wohltuend ist.
Ich nehme an, es fällt Ihnen dann auch relativ leicht, das Unternehmertum beiseite zu lassen und abzuschalten, wenn Sie vom Büro rausgehen.
Ja, das hängt logischerweise von den Herausforderungen ab, was derzeit vorhanden sind. Aber generell ist es so, dass ich Gott sei Dank recht gut abschalten kann, gut schlafen kann und dementsprechend auch mich gut regenerieren kann.
Zum Abschluss stellen wir unseren Gästen immer 3 kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Wovon braucht Südtirols Wirtschaft mehr?
Ich glaube, mehr begeisterte junge Unternehmer.
Der beeindruckendste Mensch, den Sie kennen?
Ist meine Frau.
Warum?
Weil sie einen wesentlichen Beitrag geleistet hat für meine persönliche Weiterentwicklung.
Und meine 3. Frage haben Sie irgendwo im Gespräch schon einmal beantwortet, aber vielleicht finden Sie noch eine Antwort. Haben Sie ein Lieblingszitat oder eine spezielle Lebensweisheit? Im Gespräch sagten Sie das mit dem Stein, die einem in den Weg gelegt werden.
Gedanken haben Schöpfungskraft.
Wie meinen Sie das? Jetzt meine Nachfrage.
Ich bin einfach überzeugt, dass das Denken, wie wir denken, einen großen Einfluss auf die werdende Zukunft hat.
Gut, vielen Dank, Herr Niederfrieninger, für die interessanten Einblicke.
Danke für den Besuch und Wiedersehen.
Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen. Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie auf SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie jederzeit online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!